So, herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus. Der Podcast für alle Eltern, die nicht möchten, dass ihre Kinder bereits in der Grundschule scheitern. Wir unterstützen dich in deinen Entscheidungen, sodass du positiv für dein Kind seine Potenzialentfaltung im Blick halten kannst und dafür sorgst, dass die Grundschule gut für dein Kind, dass dein Kind gut durch die Grundschule kommt. Genau. Heute haben wir einen besonderen Gast, es ist die Katja Peber. Sie wird wahrscheinlich gleich was über sich erzählen. Hallo Katja.
Hallo Christine, freut mich dabei sein zu dürfen.
Katja, sag doch gleich mal, was ist so dein beruflicher Hintergrund und über was können wir denn reden? Was können die Eltern hier an Benefit in diesem Podcast für sich mitnehmen heute?
Also zum einen bin ich Lehrerin, wie du eben schon gesagt hast, und zum anderen bin ich Mutter. Ich habe selber 5 Kinder erzogen und durch die Schule gebracht. Und von daher kenne ich Schule natürlich sehr gut von beiden Seiten. Und denke, dass ich da vielleicht ein bisschen was zu sagen kann. In meinem ersten Leben habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, habe dann gemerkt, dass Volkswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, das ist nicht so meins. Und habe gemerkt, dass ich unheimlich gerne was mit Kindern machen würde. In mir steckt auch so eine Erzieherin, ja, zum Leidwesen meiner eigenen Kinder natürlich. Aber das ist was, was ich gerne mache, diese Kombination aus Erziehen und auch Wissen an die Kinder herantragen. Und da ich jetzt nicht so ein besonderes Fach im Blick hatte, sondern eben so ganz generell sehr gerne in Schule arbeiten wollte, habe ich mich für Grundschule entschieden. Und auch das Alter war das, was mich am meisten gereizt hat. Also die Kleinen quasi.
Das heißt, wir
Genau.
werden heute über Schule sprechen, über deine Erfahrungen mit Differenzierung, auch über deine Erfahrungen, was die Eltern so alles erwarten können von Schule, was vielleicht nicht funktioniert. Also wir werden einfach mal das Thema Schule beleuchten im Hinblick auf Lernen und Potenzialentfaltung. Ja? Dann starten wir mal direkt mit der Fragestellung, gibt es denn irgendwas, was du für die Kinder im Moment noch als positiv im Schulsystem siehst? Was freut dich jeden Tag? Wo kannst du die Kinder erreichen? Was kannst du für den Kindern Gutes tun?
Also, ich habe das Gefühl, dass meine Kinder oder fast alle Kinder, ja doch, sie kommen gerne in die Schule. Und wenn man sie fragt, warum, dann muss man ganz ehrlich jetzt sein und tapfer, sie kommen wegen ihrer Freundinnen und Freunde in erster Linie. Aber in regelmäßigen Abständen frage ich auch im Klassenrat mal nach, was war gut, was läuft gut, was gibt's, was zu kritisieren, wünschst du dir irgendwas? Und dann erfährt man auch so einiges über das, was die Kinder bewegt. Und eins müssen wir festhalten: Die allermeisten Kinder wollen lernen. Sie wollen lernen und sie haben Riesenfreude daran, Aufgaben zu bekommen, diese zu bestehen, sind stolz auf ihre Ergebnisse und brauchen uns, Lehrkräfte, weil wir eben dafür sorgen müssen, dass über diese Beziehung gelernt wird. Und wenn die Kinder merken, wir haben sie im Blick, wir nehmen sie ernst, wir fordern sie so, dass sie nicht überfordert sind, geben ihnen Sicherheit und glauben an ihre Stärken, dann kommen da wunderbare Ergebnisse raus. Und das ist was, glaube ich, du hast gerade gefragt, was kann ich den Kindern geben oder was macht den Kindern Freude? Die Kinder freuen sich über ihre eigenen Erfolge, und zwar ihre eigenen individuellen Erfolge. Und die gilt es zu loben und zu wertschätzen. Und an denen kann man sich wunderbar durch die Schule hangeln.
Ich habe jetzt ganz bewusst mit diesem Punkt angefangen, weil es ist ja so, dass ich selber auch sehr stark das Schulsystem immer kritisiere und auch weiß, dass sehr vieles falsch läuft oder in die falsche Richtung läuft. Sehr viele Lehrkräfte sind auch ausgebrannt. Die Eltern beklagen sich auch bei mir, beim Würfelhaus, über Schule, mit Recht zum großen Teil. Und deswegen habe ich jetzt mal mit den positiven Sachen angefangen, möchte gerne noch ein bisschen vertiefen. Mir persönlich, du hast eben gesagt, Kinder lernen durch Nachahmen. Sie brauchen einen guten Lernbegleiter. Und da muss ich sagen, ich lerne auch sehr, sehr viele Lehrkräfte kennen, die auch wirklich sich als Lernbegleiter verstehen, die Kinder positiv fördern oder fordern oder wie gesagt, das Potenzial herausfordern beim Kind. Ja, wir haben natürlich auch ganz viele andere Beispiele. Wenn ich jetzt so an Schule denke und an Erste und zweite Klasse. Hast du oft erste, zweite Klasse gemacht oder bist du eher Dritt- und Viertklass Lehrkraft?
Also am Anfang habe ich die erste, zweite Klasse gemacht. Das hat mir ehrlich gesagt am meisten Spaß gemacht, weil ich da noch recht ungebunden war. Wir haben in Rheinland-Pfalz erst ab der dritten Klasse Noten. Und das ist was, was mich dann immer sehr betrübt. Aber seit einigen Jahren führe ich die Kinder quasi von Klasse 1 bis Klasse 4.
Das heißt, du gehst durch, ne? Das
Ja, ich gehe durch. Ich nehme die mit.
ja, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu, wenn man abgibt nach der zweiten, ne? Dann geht es ja immer darum, auch wer übernimmt die dritte, welche Erwartungen wird hier gestellt. Wir befinden uns im Moment gerade am Ende des Schuljahres. Was kriegst du so im Moment in der Schule mit? An welche Energie ist gerade in der Schule? Abgesehen davon, dass es Ferien gibt, ist es ja auch so, das Schuljahr ist zu Ende, das neue beginnt bald. Manche Kinder werden vielleicht nicht mitgenommen. Kriegst du da was mit? Was hast du da für ein Gefühl dafür? Was passiert da bei den Eltern? Ja, wie ist die Stimmung da gerade?
Ja, ich kann ja nur von meiner Klasse sprechen. Ich habe aktuell eine kleine Klasse und tatsächlich nehme ich alle Kinder mit. Ich bin sehr gut im Austausch mit allen Eltern und ich habe auch dafür gesorgt, dass ich für manche Kinder eine differenzierte Schulbuchliste aufsetzen durfte. Da danke ich auch meiner Rektorin zum Beispiel, dass sie das möglich macht, weil ich einfach sehr davon getrieben bin, Sinnhaftes zu tun. Und wenn ich merke, dass manche Kinder vielleicht dies oder das möglicherweise in Klasse 3 noch nicht leisten können, dann überlege ich mir, was kann ich stattdessen tun? Wo sind Baustellen, die ich erstmal anzugehen habe? Und deswegen gehen wir eigentlich, glaube ich, hoffe ich, gehen wir alle sehr fröhlich in die dritte Klasse. Denn tatsächlich ist es bei mir so, dass ich schon immer sehr differenziert arbeite und die Kinder eben unterschiedlich weit sind, so wie sie es wahrscheinlich in allen Klassen dieser Republik sind. Nur hier und da wird es halt einfach dann nicht gesehen, beziehungsweise es wird verdeckt. Von daher ist jetzt das Schuljahresende, darauf hast du angesprochen. Also wir wiederholen noch ganz viel. Ich habe vor allen Dingen, mir war wichtig, auch noch mal abzufragen. Ich habe die Gelegenheit gehabt in der letzten Woche, da hatte ich einen jungen Lehrer in meiner Klasse. Wir waren doppelt gesteckt und ich habe mir die Kinder rausgenommen und habe zum Beispiel mal gefragt, wie rechnest du? Also schwere Aufgaben. Zehner einer minus Zehner einer mit Zehnerübergang. 73 minus 28. Und da habe ich jedes Kind gefragt, wie rechnest du? Ich wollte einfach noch mal wissen. Sitzt das wirklich? Ich habe die Malreihen abgefragt, nochmal trainiert, die Strategien, sodass wir, ich habe jetzt eben einen Elternbrief geschrieben, dass ich den Eltern sage, klar, Ferien sind Ferien, aber ein bisschen Übung oder Training hier und da schadet nicht. Also ich glaube, dass wir ganz fröhlich in die Ferien gehen und dann auch gut wieder starten.
Das habe ich nicht anders erwartet, weil du bist ja auch bei uns im Team eingebunden. Du arbeitest schon lange mit Würfelhaus, auch in Mathe. Und ich weiß, dass du sehr gerne differenziert arbeitest, weil Würfelhaus ist automatisch differenziert. Ich denke jetzt gerade an die vielen Eltern, die ja, wir begleiten ja auch Eltern, die geschrieben haben, das Kind wird die Klasse wiederholen. Kannst du generell, also meine Einstellung dazu kann ich gleich sagen, aber was ist denn deine Einstellung generell bei einer Wiederholung Ende erster Klasse und Wiederholung Ende zweiter? Natürlich kann man das nicht über den Kamm scheren, man muss das Kind nochmal einzeln anschauen, aber vielleicht hast du da ja irgendeine generelle Herangehensweise oder Vorgehensweise. Bei dir ist halt der Vorteil, du nimmst die Kinder mit bis in die vierte. Ne? Stell dir vor, es ist eine Schule, ja, und es bricht nach der zweiten in die dritte und die Lehrkraft sagt, hey, hier geht es nicht mehr weiter aus den Gründen. Vielleicht noch mal zum Ausführen. Letztes Jahr hatten wir mehrere Eltern, die berichtet haben, dass ihre Kinder nicht mit durften in die dritte Klasse. Trotzdem ich den Lernstand der Kinder erhoben habe und festgestellt, die haben alle Voraussetzungen für den nächsten Zahlenraum. Dennoch durften sie nicht mit in die dritte Klasse.
Ja, zum Thema Wiederholen, Christine, es ist natürlich schwierig. Also ich denke, da muss man unterscheiden. Es gibt Kinder, die vielleicht wirklich noch nicht die richtige oder die nötige Reife haben. Das merkst du, wenn du die Kinder einschulst. Und da sind dann manchmal Kinder dabei, die sind mit dem Kopf einfach noch im Kindergarten, ja? Und möglicherweise entwickeln die sich auch, aber eben langsamer als die anderen Kinder, das Normkind, was wir da immer so im Blick haben, ja. Und dann macht es vielleicht manchmal Sinn zu sagen, weißt du was, wegen dieser fehlenden Reife, allgemeinen Reife, tut vielleicht ein Wiederholungsjahr ganz gut. Oft kommt das, geht das auch einher mit der sozial-emotionalen Reife. Aber ich sag mal, wenn jetzt Kinder möglicherweise, nehmen wir jetzt mal Mathe, scheitern, oder es heißt, ja, das ist nicht verstanden. Hier, Kind kann nicht rechnen. Bitte nochmal zurück. Und es wird wieder mit genau den gleichen Arbeitsmitteln, Büchern, Anschauungsmitteln, Handlungsmaterialien gearbeitet. Dann ist fraglich, ob es zum Erfolg führt. Und ich kann nur aus meiner Praxis berichten, dass ich Kinder bekommen habe aus anderen Schulen zum Teil, die eben dann entweder oder eben auch Wiederholer oder Wiederholerinnen. Und mit denen habe ich natürlich, jetzt sprechen wir wieder von Mathe oder auch Deutsch, da arbeite ich auch differenziert, aber ich habe mit denen dann natürlich unser Konzept, meine Kollegin macht es genauso, mit dem Würfelhauskonzept begonnen. Und die konnten ihr Mengenverständnis aufbauen und dieses Wiederholen war dann letztlich ein Erfolg, was Mathe angeht. Aber hätte ich wieder genau das Gleiche gemacht, wie zuvor, dann hätte das den Kindern wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. Das ist das Problem beim Wiederholen. Einfach nur wiederholen, ohne dass sich was ändert für das Kind, kann funktionieren, wie gesagt, wenn das Kind insgesamt vielleicht möglicherweise die nötige Reife nicht hatte. Aber wenn es Baustellen gibt, ich weiß nicht, wie man die dann
Da bin ich
tatsächlich
absolut der
behebt.
gleichen Meinung wie du. Das empfehle ich auch immer den Eltern, vielleicht Eltern, die jetzt zuhören, einfach auch als Impuls. Ne? Was nützt dem Kind eine Wiederholung von einem Jahr sogar, ne? Wenn es quasi dann wieder genau das Gleiche macht? Also es hat schon mal nicht funktioniert. Warum soll es jetzt funktionieren? Bei manchen Kindern ist es so, dass die Eltern auch denken oder sagen, es ist gut, dass mein Kind wiederholt, weil jetzt ist es ganz vorne mit dabei, es kann die Sachen schon, es freut sich darüber und so. Meine Erfahrung ist, da kannst du mich gerne berichten, aber meine Erfahrung ist, dass es ganz schnell dieser Vorsprung wieder aufgeholt wird und das Kind quasi gerade wieder an die Wand rennt, und dann natürlich immer wieder weiter zurückfällt und am Ende vielleicht dann mit ganz schlechten Voraussetzungen in die nächste Klasse geht. Muss auch nicht sein, gell, ist auch individuell, aber das ist meine Erfahrung. Ich überlebe und ich erlebe, nicht überlebe, ich erlebe Kinder, die einfach nicht in 2 Jahren, dann quasi ein Jahr länger, in 3 Jahren, dann doch nicht das erreichen, was sie hätten erreichen können, hätten sie dann auf ihrem Lernstand weitergearbeitet und anders gelernt.
Ja, im Prinzip ist dieses Thema, ich verstehe das sowieso nicht. Also wenn wir nochmal bei diesem Wiederholen bleiben, das ist ja oft das große Thema. Wir könnten uns das ja ein Stück weit sparen, wenn wir, sobald wir merken, und dazu sind wir ja alle angehalten, alle Kolleginnen in dieser Republik, eigentlich müssten wir immer wissen, wo unsere Kinder stehen, was sie können, was sie nicht können. Und sobald sich irgendwo zeigt, dass es Schwierigkeiten gibt, dann haben wir die Möglichkeit, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, aber auch nur dann, wenn wir denen was an die Hand geben können. Ich selber habe das erlebt. Es gibt Schwierigkeiten, gehst in Schule und du fragst, so, was, und jetzt, was mache ich denn? Ja, üben. Ja, üben Sie weiter. Ja, und was? Schauen Sie mal. So, damit ist nicht geholfen. Im Prinzip, entweder hast du Eltern und du kannst sagen, bitte, ich sehe hier die und die Schwierigkeiten, da und da muss nachgearbeitet werden oder unterstützen Sie uns bitte oder mich und ich gebe Ihnen Material und genaue Handlungsanweisungen. Das kann klappen. Sind keine Eltern da, denn es sind ja auch Eltern berufstätig oder eben auch nicht in der Lage, dann müsste es an Schule im Prinzip natürlich jemanden geben, den ich rufen kann und sagen kann, schau mal, hier, da braucht es ein bisschen Förderung und intensive Betreuung und ruckzuck könnte man dieses Kind in den allermeisten Fällen wieder nach ein paar Tagen, Wochen in die Spur bringen. Aber wir machen Diagnose, schreiben Leistungsnachweise mangelhaft und gehen weiter. Und das Kind hat keine Möglichkeit, es baut, es hat keine Möglichkeit aufzubauen. Es hat irgendwas nicht verstanden. Das attestieren wir ihm, das sagen wir auch den Eltern. Aber wir lassen es laufen, weil wir nicht die Möglichkeit haben, in den meisten Fällen, das irgendwie aufzufangen. Und dann irgendwann am Ende des Schuljahres zu sagen, ja, also das tut mir jetzt leid, aber das hast du ja gar nicht geschafft, du musst wieder zurück, ist ein bisschen zynisch im Prinzip.
Ja, da triffst du einen wunden Punkt und ich möchte nochmal zu der Versetzungsgefährdung zurückkommen. Das wird ja meistens schon im Halbjahr angedeutet. Ja, die Eltern sind dann voll in Panik und haben natürlich Angst davor. Manche sagen, es ist gut für mein Kind, die will ich jetzt mal ausschließen. Aber viele Eltern wollen nicht, dass das Kind wiederholt. Es hat ja auch so eine soziale Komponente und so weiter, ne? Manche Kinder sind auch wirklich super integriert in ihre Klasse. Die wollen auch,
Ja.
ich meine, wir müssen auch mal den psychischen Aspekt sehen, den es fürs Kind wirklich auch gibt. Nach dem Motto, ich habe was nicht geschafft, ich bin nicht gut genug, das entsteht ja alles da. Aber mein Tipp für die Eltern wäre da wirklich zu sagen, wenn das Kind wiederholt, wenn es wirklich wiederholen muss und es kein Weg vorbeigeht und es vielleicht auch wirklich, wie du vorhin sagtest, für die Entwicklung besser ist und so weiter, dann auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht gerade wieder von vorne anfängt. Also wenn ich jetzt an die Erstklasskinder denke, die dann nach den Ferien wieder in die erste Klasse kommen, nochmal mit Schultüte, nochmal mit, ich male, keine Ahnung, die 7 und die 8, das können die ja dann schon alles. Das ist vergeudete Lernzeit. Klar müssen die
Absolut.
erstmal noch reinkommen in die Klasse, sich wieder neu etablieren und so. Das geht natürlich, da kannst du auch lernen, sage ich mal, nur zweitrangig sehen. Aber das ist ja eine kurze Zeit. Und dann geht es darum, das Kind genau dort zu treffen, schon zu Anfang zu sagen, hey, du hast schon im Zahlenraum 20 gerechnet, ja, du machst jetzt auf jeden Fall da weiter und übst nochmal das und das und das. Ja, so wäre jetzt mein Vorschlag. Auf jeden Fall, dass die Eltern nicht denken automatisch, wenn das zurückgeht, dass dann alles nach einem Jahr in Butter kommt, sondern dass man extrem aufpassen muss. Weil, das kommt auch noch dazu, Katja, das weißt du sicherlich auch als Grundschullehrerin, ich bin ja Förderschullehrerin, weil dann am Ende, wenn es dann nicht klappt, dann bist du ganz schnell in der Förderschiene mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf, ne? Weil ein Kind ja, ich weiß gar nicht, wie es ist in Rheinland-Pfalz geregelt, aber ich meine, du darfst nur einmal wiederholen. Es darf auf jeden Fall nicht zwei Klassenstufen hintereinander sein, also.
Nein, nein, richtig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was das angeht, da muss ich immer wieder selber nachschlagen. Aber was du sagst, stimmt. Und wenn wir jetzt hier Eltern ansprechen und dieses Thema wiederholen, ist jetzt gerade unser Thema. Also ich glaube, es wäre wichtig, dass dann auch die Eltern vielleicht mal nachfragen. Sehr freundlich, aber bestimmt. Einfach fragen, okay, mein Kind wiederholt, es gibt diese Defizite oder da und da ist der Lernstoff nicht rangegangen. Wie soll das denn jetzt Ihrer Meinung nach funktionieren? Also vertrauen kann man, das ist auch wichtig. Es muss ja ein Vertrauensverhältnis da sein zwischen Eltern und Schule. Aber ich denke, dass man schon auch sein eigenes Kind in der Richtung wirklich so ein bisschen begleiten sollte und dann mit verstärkter Höflichkeit nachfragen, so, aber wie wollen Sie es denn dieses Mal? Oder wie soll es denn dieses Mal gehen, dass man eben nicht in diese Falle läuft und es nachher heißt, ja, okay, jetzt wurde schon wiederholt, das Kind hat es leider immer noch nicht verstanden. Also, dass man da zu Beginn das Gespräch mit der Lehrkraft sucht, vielleicht auch wirklich darauf besteht, dass man mal eine valide Diagnose dann auch noch mal bekommt, ja, einen Lernstand und dass man, und dieses Recht hat man als Eltern, dass man fragt, so, und wie sieht das denn jetzt aus? Denn letztendlich ist Schule schon ein Stück weit dafür verantwortlich, dass die Kinder Erfolg haben. Es sind in den allermeisten Fällen ganz normal intelligente Kinder. Also ja, die dann scheitern. Und es ist einfach, das auf die Kinder quasi zu schieben. Aber es sind in den meisten Fällen nicht nur die Kinder und deswegen oder nicht immer die Kinder und dass Eltern wirklich fragen. Man kann freundlich nachfragen. So, wie sieht das aus? Was ist Ihr Plan und was kann ich dazu steuern? Also,
Ja,
wie können wir das gemeinsam hinkriegen und
genau.
nicht einfach nur, okay, jetzt nochmal.
Ja, es geht also dahingehend einfach nicht die Kontrolle abzugeben oder ne, und zu sagen, okay, wird schon werden, wir wiederholen und dann hat das Kind nochmal die Chance, sondern wirklich das Ganze kritisch zu betrachten. Ich will auch nicht Schule jetzt irgendwie als darstellen, als der Punkt, an dem es scheitert, weil es gibt auch sehr viele Lehrkräfte, die sehr bemüht sind und die genau schauen und die auch einen Lernstand machen, die sich Zeit nehmen fürs Kind. Ich will nur generell nochmal ganz klar ziehen, oft ist es wirklich, wie du sagst, auch ein Zeitproblem. Die Lehrkräfte haben ja ganz viel andere Sachen noch zu erledigen. Du hast ja nicht nur ein Kind in der Klasse, ganz viele. Und es kann dir auch schnell passieren, die Zeit geht schnell vorbei, dass es eben wieder so reinrutscht und du das Kind dann doch nicht auffangen konntest, ne? Also es ist nicht immer böse oder ist nicht immer die Schule irgendwie dann, die es nicht wollte oder nicht gemacht hat, sondern manchmal klappt es auch einfach gar nicht, weil die Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte auch sehr schwierig sind.
Aber
Also
genau das ist es, Christine. Darf ich dir kurz ins Wort fallen? Ich glaube, das können wir nochmal klarstellen an dieser Stelle jetzt hier. Es ist so, dass ja in den allermeisten Fällen die Lehrkräfte eben nicht individuell arbeiten. Es gibt Klassen mit 30 Kindern, es gibt Klassen mit 25 Kindern, mit 20 Kindern, ja, also aber ja, so. Und im Normalfall hast du ein Lehrwerk und du hast ein Normkind vor Augen. Und dann gehst du durch deinen Stoff. Und es ist völlig klar, das ist gar nicht, das geht auch gar nicht an die Lehrkräfte oder gegen die Lehrkräfte. So kann das nicht funktionieren. Es braucht andere Menschen, die helfen. Es sei denn, du hast ein Konzept, wo du wirklich individuell arbeiten kannst. Dazu haben meine Kollegin und ich uns vor vielen, vielen Jahren entschieden, sowohl in Mathe als auch in Deutsch. Aber das ist ein ganz anderes Arbeiten. Und da muss man ein bisschen mutig sein, beziehungsweise auch ein bisschen Kontrolle abgeben, weil es doch hier und da eine Herausforderung ist, dann jedes Kind im Blick zu haben. Aber wenn man das ein bisschen übt, kriegt man das gut hin. Und das ist natürlich viel, viel befriedigender, als durchzumarschieren und im Grunde genommen zu wissen, dass man Kinder abhängt.
ja.
Aber an manchen Schulen ist das auch nicht gerne gesehen. Es wollen nicht alle Rektoren, Rektorinnen oder Direktoren, Direktorinnen, Schulleiterinnen wollen das nicht unbedingt. Und auch nicht alle Kolleginnen haben Freude oder kennen überhaupt Konzepte, mit denen man individuell arbeiten kann. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du diese Kinder nicht retten.
Das war ja mein Punkt, warum ich mit Würfelhaus angefangen habe,
Ja.
komplett differenziert zu arbeiten. Das konnte ich mir natürlich als Förderlehrerin auch leisten. Ich konnte mir die Zeit nehmen, mit den Kindern einzeln das durchzugehen. Aber
Ja.
dadurch habe ich natürlich gemerkt, wenn du eine Klasse leitest, dann musst du
Ja.
das anders organisieren. Und daraus ist ja auch dann die Lernplanarbeit vom Würfelhaus entstanden. Dennoch, wie gesagt, nochmal zurück zu den Eltern, die jetzt zum Beispiel vor so einer, die Entscheidung ist ja wahrscheinlich schon getroffen, jetzt in den
Ja.
Sommerferien stehen, nochmal zu sagen, also achte darauf, dass die Kinder eben nicht von vorne anfangen, vor allem die Erstklässler nicht. Die Zweitklässler würden ja dann wieder in der Wiederholungsphase im Zahlenraum bis 20 landen. Ich hatte schon Lehrkräfte, weil du, ne, du bist ja, du unterstützt uns ja auch bei der Bekleidung von Lehrkräften, die Kinder in der Klasse haben, die mit Würfelhaus arbeiten. Ich hatte schon Lehrkräfte, die zum Beispiel nicht wollten, dass das Kind in den Zahlenraum bis 100 geht. Ne, es sollte im Zahlenraum bis 20 bleiben, weil es da eben noch nicht sicher war. Ne? Das ist auch so für mich so eine heilige Kuh in der Mathedidaktik, dass ich sage, wie kann es sein, dass ein Kind künstlich festgehalten wird in einem Zahlenraum, der nicht das große Ganze zeigt und dennoch die Lehrerin wirklich meint, sie tut dem Kind damit einen Gefallen. Es soll erst nochmal die Zehnerübergänge lernen und üben und dann kann es, ist es bereit für den großen Zahlenraum. In meiner Wahrnehmung gar nicht. Ne? Aber da sind wir auch schon wieder in dem Dilemma, dass viele Dinge auch gerade in Mathe so ein bisschen wie heilige Kühe sind in der Schuldidaktik. Ne? Man denkt, es ist so, ja, das dient dem Kind, aber es ist nicht wirklich so. Ja, der Zahlenraum ist 20, den finde ich zum Beispiel eine Vollkatastrophe. Und ich will die Eltern noch mal ermuntern zu sagen, die Wiederholungsphase im Zahlenraum bis 20 zum Beispiel, die würde ich mit dem Kind gar nicht mehr üben. Ich würde schauen, dass der Zahlenraum bis 10 gesichert ist und dass das Kind dann nochmal mit dem Zahlenraum bis 100 startet und dann aber auch alles versteht und man ihm die Gelegenheit gibt, es zu verstehen. Ne? Dann kommt ja wieder die 100er-Tafel und alles wird wieder ganz bunt. Von daher, ja, das ist nochmal so ein Ansatz. Auf keinen Fall sich darauf einlassen, von der Lehrkraft in einen Zahlenraum zu reduziert zu werden. In der dritten Klasse genauso, auf keinen Fall den Zahlenraum bis 100 da festgehalten werden. Man kann den Zahlenraum bis 100 gut aufarbeiten, parallel zum Zahlenraum bis 1000. Ne? Da muss man halt natürlich wissen, wie wir vom Würfelhaus, wir machen das ja so. Aber das wäre jetzt nochmal so der Punkt, da ganz stark drauf zu achten. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich die Differenzierung, ne? Dass man wirklich ganz individuell schaut. Ich finde, das ist ein Riesenthema. Du hast es schon angesprochen, viele Lehrkräfte können es nicht, wollen es nicht, obwohl es ja in der Grundschulverordnung überall steht. Es steht
Ja.
überall drin, dass man differenziert arbeiten muss sogar. Und es gibt
Genau.
ja, die ganzen Verlage haben ja lauter differenzierte Lehrwerke und so weiter, ne? Oder viele haben differenzierte Lehrwerke herausgebracht, so fördern und fordern.
Förder- und
Fördern.
Vorderheft, darauf reduziert es sich
Ja,
meistens, ja.
genau. Es reduziert sich quasi darauf. Manche Kinder sind halt eben schneller, die gefordert werden, und manche müssen gefördert werden, ja, was ja auch nicht funktioniert. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, deine Erfahrung damit?
Ja, damit habe ich mir natürlich geholfen, als ich diesen einen Durchgang gemacht habe und noch mit einem herkömmlichen, also mit einem ganz normalen Standardwerk gearbeitet habe. Da habe ich ja schon versucht, dann auch oder über Kopiervorlagen zu gucken, okay, da fütter ich zu und da suche ich mal etwas einfachere ja, Möglichkeiten. Aber das ist alles nur so ein bisschen Flickwerk. Es ersetzt eben nicht das wirklich differenzierte und auf jedes Kind zugeschnittene Arbeiten. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Die Lehrwerke, die du gerade angesprochen hast, bieten das meiner Meinung nach, und ich kenne sie ja auch immer noch, weil in Klasse 3 und 4 arbeite ich ja damit im Anschluss an das Würfelhaus. Ich kenne sie. Ja, es gibt dann Knobelaufgaben oder ne, diese drei Niveaustufen, aber wirklich, wirklich jedes Kind damit auf die Art und Weise zu beschulen, wie es das braucht, auch vom zeitlichen Rahmen. Es springt hin und her, zwei Seiten Geld, zwei Seiten Uhr, drei Seiten Mal, zwei Seiten Geometrie und die Kinder sind raus. Sie sind
Ja, genau.
raus. Also das geht einfach nicht. Also eine Lehrkraft, die mit so einem Werk arbeitet, ist daran gebunden. Und da kann man wirklich nur ganz minimal vielleicht gucken, dass man sagt, okay, dann rechnest du eben sechs Aufgaben und nicht zwölf. Aber es ist nicht das, was wir beide jetzt unter einem, ja, wirklich differenzierten Arbeiten verstehen.
Genau, und da kommt natürlich dann die mein Impuls, den Eltern da mitzugeben, zu sagen, so leid es mir tut, aber schau, dass du deinem Kind selbst hilfst. Weil ganz ehrlich, das ist das, was ich jetzt so aus den letzten Jahren so rausgenommen habe für mich.
Ja.
Wenn, ich sag mal einfach, die Messlatte anlegen daran, zu sagen, kommt mein Kind weiter kontinuierlich? Ja, weil ich denke, alle Kinder, die in der Grundschule sind, können Grundschulstoff leisten. Ob sie dann jetzt ein
Unbedingt.
Deutsch haben oder Mathe muss ja gar nicht sein, aber auf Grundniveau durchzukommen, das kann auch mal eine 5 sein, ein Ausrutscher, es kann auch mal eine 4 sein. Aber man bleibt so in der Regel in der 3 oder hat auch mal eine 2 oder so. Also so jeder, das ist meine Meinung, schafft es, so durchzulaufen durch die Grundschule auf Grundniveau. Ja, und da
Unterschreibe ich.
genau, und da kommt eben mein Ding, dass ich sage, meine Erfahrung sagt mir, ich kann mich auf Schule nicht wirklich verlassen, wenn ich merke, dass mein Kind eben nicht in der Mitte bleibt, sondern abrutscht, da läuft was schief. Ja, oder ja, spätestens dann muss ich sagen, sorry, aber ich muss selber mich darum kümmern. Wir haben viele Eltern bei Würfelhaus, die dann sagen, dritte Klasse zum Beispiel mit uns Kontakt aufnehmen und dann sagen, ja, die Lehrerin hat immer gesagt, läuft alles, ne? So,
Ja, wird
so
schon.
wird schon, ne? Da macht man sich oft auch was vor und dennoch haben viele Eltern so den Impuls für sich selber zu sagen, also ich merke, irgendwas stimmt nicht. Ich sehe doch
Ja.
zu Hause, ich kriege es mit bei den Hausaufgaben, sie weint nur noch oder sie hat keine Lust mehr oder so, ne? Weil du hattest am Anfang angesprochen von unserem Gespräch, dass jedes Kind prinzipiell lernen will, ne?
Ja.
Wie stark, was muss da aufs Kind einwirken, dass es
Ja.
überhaupt nicht mehr bereit ist zu lernen, ne? Das ist ja schon, das ist
Ja.
eine Nummer, ne? Das ist schon eine Nummer.
Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, wir unterschätzen das total. Also das sind für mich in erster Linie die Noten. Die Noten, die sind für manche Kinder wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache. Und zwar Das nehmen die Kinder persönlich. Und das musst du dir vorstellen. Du bemühst dich, du übst, du bist im Klassenverband, du möchtest auch natürlich gut bestehen. Und dann bekommst du ein Papier zurück, überall rot angestrichen und darunter steht eiskalt 5 oder 6. So.
Ich kenne
Und
das
die
ja.
Kinder,
Ich ja selber.
die brechen in Tränen aus, weil das ist für die nicht so, da steht jetzt nicht drunter, liebe Lisa, du kannst im Zahlenraum 100 ohne Übergang, das kannst du toll rechnen, aber du hast noch Schwierigkeiten bei den Aufgaben mit Zehnerübergang und das werden wir in der nächsten Woche nochmal gemeinsam angehen und dann klappt das schon. Oder, lieber Paul, das ist ja wunderbar, du hast die Rechenmauern gut geleistet, aber beim Sachrechnen, da hast du noch Probleme und das sind jetzt meine Glocken hier. Oh meine Güte, beim Sachrechnen hörst du gar nicht, hast du noch Probleme, aber das gehen wir an und da kann ich dir noch Tipps geben, wie du da kleinschrittig. Nein, so steht das ja nicht darunter, sondern Lisa sagt, ich bin 5. Paul sagt, ich bin 6. Und das
Ich merke
macht was
gerade
mit
ja,
den Kindern.
du kommst in Fahrt. Dir geht es bei dir
Ja.
immer, das berührt dich richtig, das merke ich.
Ja,
Weil
ja.
ich habe ja nie in 3, 4 so richtig gearbeitet, nur zeitweise, um den Stoff in Mathe auch mal in die 3 reinzuführen. Aber da habe ich auch mit Noten bin ich da anders umgegangen. Aber das ist, ich kenne es aus meiner Schulzeit, wie stark man sich mit den Noten identifiziert. Jetzt haben wir ja das Thema Leistungsgesellschaft. Ich glaube, da reinzugehen ist schon wieder ein bisschen schwierig, so als Thema. Wir lösen es nicht auf. Die Eltern sind aber, das erlebe ich immer, in dem Dilemma, dass sie eben so denken wie du. Sie wollen ja ein fröhliches Kind zu Hause, ein Kind, was selbstbewusst ist, was denkt, ja, ich kann zwar nicht so gut, aber das ist auch nicht schlimm. Ich schaffe das schon so, dass es ausreicht im Sinne von, ne, nicht jeder hat eine. Ist Mathe-affin, nicht jeder ist in Sprachen-affin. Ne? Wir ver haben vergessen, so kommt es mir vor in der Schule, zu sehen, was eigentlich Potenzial ist beim Kind. Wir haben so viele hochbegabte, musikalische, ästhetisch ne, tolle Kinder, die auch sozial total engagiert sind, ne, die später auch ihr Leben meistern werden. Aber wir schauen zu sehr auf diese Deutsch- und Mathe-Geschichte. Ne? Das
Und auf die Defizite, Christine,
Ja,
auf die
natürlich. Ja.
Defizite. Und ich möchte jetzt auch nicht, wenn Hörerinnen und Hörer sagen, ja, Noten abschaffen, soll das jetzt hier nur so eine Kuschelpädagogik werden? Nein, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Was wir machen, also ich muss in Klasse 3 und 4 auch Noten geben. Solche Noten schreibe ich, also nach Möglichkeit nicht drunter. Ich schreibe das nicht drunter. Ich schreibe da etwas anderes drunter. Ich versuche dem Kind, und auch das ist alles möglich, eine Chance zu geben, diese Note auszugleichen mit einer individuellen Leistung, ob das jetzt ein kleines Referat ist oder sonstiges. Aber es geht bei mir geht es darum, immer zu wissen, wo steht das Kind. Und das geht in Klasse 1 los. Wir machen regelmäßig Diagnose, sowohl in Mathe als auch in Deutsch. Wir wissen ganz genau, wo unsere Kinder stehen. Ich kann dir ganz genau sagen, okay, die sind in Deutsch im Lernbereich laut Buchstabenzuordnung oder laut Durchgliederung, das vokalische R, das silbentrennende H, wie auch immer, Dehnungs-H, keine Ahnung. Das weiß ich alles. Und dann kann ich ansetzen, da, wo das Kind eben gerade steht und wo ich es weiterbringe.
Okay,
Aber
jetzt bist du
ja.
halt auch eine gute Lehrerin. Ich merke schon, das ist schon so was, was dich so antreibt. Ne? Du bist jetzt auch eine Lehrerin, die genau das im Blick hat. Haben wir ganz viele Eltern, die wir begleiten, die haben eben Lehrkräfte. Ich will gar nicht über die Lehrkräfte irgendwas Negatives sagen. Jeder Mensch darf sein, wie er ist. Aber wenn er seinen Job ausführt, müsste er immer, für mich ist eine humanistische Grundeinstellung und ja, also die Grundlage dafür, dass ich überhaupt Lehrkraft sein darf. Und was ich in der Lehrerausbildung immer sehr stark betont habe, ist, dass jeder Lehrer auch seine Verantwortung sieht, ne, dafür, dass er verantwortlich ist, das Potenzial des Kindes zu wecken, zu entfalten, mitverantwortlich. Und er ist verantwortlich dafür, kommt ja auch noch das Ding rein, die Kinder sind ja, merken sich ja alles, gibt ja alles Glaubenssätze, das, was du vorhin gesagt hast, ne?
Ja.
Geht direkt ins Kind rein, in die Zellen und so weiter. Und es ist nichts Gutes, ne? Also sich das genau vor Augen zu halten. Jetzt gehen wir nochmal auf die Eltern, weil ne, die Lehrkräfte können wir nicht ändern. Und die Mutter, die jetzt mit ihrem Kind hier bei uns im Würfelhaus begleitet wird, kann die Lehrkraft auch nicht ändern. Sie kann ihr nur den Vorschlag machen, vielleicht, dass man da kooperiert oder irgendwie zusammenfindet, dass das Kind was aufholen darf mit Würfelhaus. Also solche Dinge besprichst du ja auch mit den Eltern. Aus der Nummer mit den Noten kommen die Eltern ganz schlecht heraus. In der dritten Klasse vor allem gar nicht mehr. Mein Vorschlag ist dann immer, ich weiß nicht, wie deiner ist, aber da können wir gleich drüber reden. Mein Vorschlag ist dann immer zu sagen, naja, wenn Grundlagen fehlen, ne, dann ist es natürlich so, das Kind wird eine schlechte Note schreiben. Aber wenn ich jetzt die Zeit nehme, die bis zur Klassenarbeit noch bleibt und konzentriere mich komplett auf diesen Stoff, den die Lehrkraft da abfragt, den mein Kind zum Großteil gar nicht zu leisten vermag, ja, habe ich eben wieder genau das Problem, was du eben beschrieben hast. Ich bin nicht am Lernstand des Kindes, ich baue nicht kontinuierlich drauf auf. Das Kind quasi, ich versuche irgendwelche Löcher zu stopfen, aber am Ende wird es wie so ein, so ein Netz, wo das Kind sich entlanghangeln muss. Also kurz gesagt, es ist eine Zeit, die in meinen Augen vergeudet ist. Und ich rate da immer zu sagen, lass dein Kind, bearbeite es mit deinem Kind im Hinblick darauf, dass es sein kann, dass es eine schlechte Note schreibt, also eine Note, die man als schlecht versteht, aber dass du die Zeit nutzt, um die Grundlagen aufzuholen und das Kind dann bei der nächsten Klassenarbeit, wo ganz anders steht, auch dann quasi die Themen wahrscheinlich vorbereiten kann. Wie ist da dein Ansatz?
Also ja, wir kommen größtenteils um die Noten nicht drum rum, wobei wir haben sehr viele pädagogische Freiheiten, viel mehr als wir, glaube ich, wissen oder manchmal auch wissen wollen. Man kann auch verbal beurteilen. Also ich entscheide mich dann dazu, solche Kinder verbal zu beurteilen. Und dann
Aber
bin ich aus der.
man kann ja, da müsste ich kurz mal einhaken. Da ist es doch wirklich so, dass es in jedem Bundesland anders geregelt ist. Da müsste die Eltern noch
Ja.
mal gucken, was steht denn da in der Grundschulverordnung.
Ja. Also das wäre wichtig. Wenn ich da solche Schwierigkeiten habe, dann macht es vielleicht wirklich mal Sinn, in die Grundschulordnung der einzelnen Länder, also des Bundeslandes reinzuschauen. Und sehr oft findet man da interessante Paragraphen, die nämlich da besagen, dass eine Lehrkraft mehr oder weniger angehalten ist, Kinder mit Förderbedarf. Und da geht es nicht um Kinder, die, sage ich mal, auf eine Förderschule gehören, sondern Kinder, die im Moment mit einem Thema Schwierigkeiten haben und dort eben gefördert werden müssen, dass die quasi eine Art Förderbedarf zu bekommen haben und die Lehrkraft sich in diesem Förderplan sehr gut überlegen muss, wie bekommt sie denn das Kind jetzt wieder an den Klassenstand ran? Also das ist oftmals sogar so niedergeschrieben. Also da würde ich an die Eltern wirklich auch, wie du gerade gesagt hast, den Tipp geben, schaut doch mal nach, wie ist das in euren Bundesländern geregelt? Wie sollte mit Kindern, die eben Schwierigkeiten haben, umgegangen werden. Da findet man schon manchmal andere Informationen als die, die man von den Lehrkräften bekommt. Das kann schon sein. Und also das ist eine Möglichkeit, ja. Aber du hattest mich eben was gefragt und ich weiß nicht mehr, was du mich gefragt hast.
Ich hab schon eine andere Sache im Kopf. Also
Oh,
ich bin ja
okay.
auch, so ein Springer hin und her. Du hast vorhin auch davon gesprochen, was ein Riesenproblem ist bei den Eltern, die wir begleiten. Wir beraten die ja dann auch dahingehend, aber es ist tatsächlich so, dass wenn die Eltern sich sehr stark an die Lehrkraft anlehnen, im Sinne von, ich muss das jetzt so machen, weil und so weiter. Ne? Ich fühle da auch immer eine starke Spannung. Letztendlich sind es ja auch nur Menschen, sag ich mal, die einen
Ja.
Auftrag haben. Ne? Das ist immer noch so ein bisschen, werden die so ein bisschen glorifiziert. Aber worauf ich raus will, ist, dass das Lehrwerk letztendlich, ne? Du hast vorhin
Ja.
gesagt, die springen immer so und das ist ein Riesenproblem für die Eltern. Ne, dieses, ich habe jetzt gerade mal ein Thema mal angefangen zu erarbeiten, zack, sind die beim nächsten Thema und so weiter. Also ich sage dir mal, wie ich damit umgehe, wie ich damit berate, würde mir auch gerne anhören, was du dazu zu sagen hast. Aber das ist genau der Punkt. Ich sage, warum baut man das nicht stabil auf? Ne? Das bedeutet aber wiederum, die Lehrkraft muss das Kind ein bisschen loslassen. Und auch die Idee, es muss genauso arbeiten, wie ich das tue. Ne? So nach dem Motto, es muss, die Lehrkraft muss auch vertrauen darauf, dass auch ein anderer Aufbau möglich ist. Ne? Man orientiert sich ja ganz stark am Lehrwerk. Aber ich, so wie ich mitgekriegt habe, sind auch die Lehrkräfte sehr stark genervt über dieses Springen. Und dennoch ist es da, ich vermute mal, damit die sogenannten starken Rechner eben permanent nicht gelangweilt sind und die Lehrer nerven, sondern dass die immer gefüttert werden. Aber jetzt nochmal dazu, was die Eltern da machen können. Ich empfehle dann immer zu sagen, nee, wir bauen anders auf. Wir lassen diese ganzen Geschichten hier, die Springerei weg. Wir konzentrieren uns auf die Grundthemen, die das sind: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division in der zweiten Klasse. Ja, und das schauen wir, dass wir diese Basis gut beim Kind durchkriegen, jetzt in Bezug auf Mathe und alles andere, Sachrechnen, Größen, Längen, Gewicht und so weiter, sind ja damit verbunden: Uhrzeit, Geld. Ne? Und wenn aber das Grund, die Basis gelegt ist, dann kann das Kind übertragen. Wenn ich aber permanent springe und ein anderes Thema anbiete, dann kann das Kind keine Basis erarbeiten. Ich finde das ein Riesenthema, was die Lehrkräfte auch wieder so eine heilige Kuh, was die Lehrkräfte nicht wirklich sehen möchten oder wenn sie es sehen, dann auch nicht wissen, wie sie dagegen vorgehen können.
Ja, Christine, wenn ich mit einem herkömmlichen Mathematikwerk arbeite oder auch mit einem Deutschwerk, dann bin ich daran gebunden. Also was ich machen kann, ich kann natürlich so Themen ein bisschen zusammenlegen und vielleicht etwas weniger springen. Also das versuche ich dann auch in Klasse 3 und 4, dass ich dann so Blöcke mache.
Lehrkraft, was machst du denn? Also du machst es halt nicht. Bei dir haben die Eltern diese Springerei nicht, ne? Aber wenn, also du begleitest ja auch Eltern in der Kooperation mit der Schule. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber
Nein, das ist ja
was
nicht schlimm.
sagst du
Wir sind
dann
ja im
den Eltern,
Gespräch.
was sie tun sollen?
Also, was du auch gesagt hast. Zum einen, was ich zum Beispiel meinen Eltern sage beim ersten Elternabend, und ich finde, das ist gar nicht verkehrt. Ich sage immer, wir sind eine Grundschule, und das passt zu dem, was du eben gesagt hast. Wir sind eine Grundschule. Und ich möchte, dass hier jedes Kind nach der vierten Ra Klasse rausgeht und die Grundlagen gelegt sind. Und das heißt nicht, dass jedes Kind in Kombinatorik oder eben mit Größen rechnen kann, als gäbe es kein Morgen. Nein, die Grundlagen. Weil es geht, worum geht es in Schule? Ich meine, Schule ist nicht Schule einfach nur für Schule, sondern Schule soll vorbereiten aufs Leben. Und was brauche ich? Und was macht Sinn? Und es gibt Dinge, die machen für alle Sinn. Und die sollten, finde ich, im Fokus liegen. Dann spricht gar nichts dagegen, Kindern, die tatsächlich schon mehr mitbringen oder mehr brauchen, nach oben raus, also nach vorne raus, noch zuzufüttern. Oder es gibt so viele Möglichkeiten vor der Hefte. Das gebe ich dann auch raus, gerne mit Selbstkontrolle. Oder ja, alle möglichen, auch Materialien. Es gibt diese Apps, diese Lern-Apps und so weiter. Aber eigentlich müssten wir den Fokus wirklich auf diesen Grundlagen haben. Und ich finde, damit wird sich zu wenig beschäftigt, sondern es wird ein Thema eingeführt, ganz kurz eingeführt, und schwupps bist du schon in irgendwelchen Transferaufgaben. Bevor das Kind überhaupt mal in Ruhe etwas angewendet hat, Wissen, das es gerade erworben hat, ja, eine Rechenstrategie, irgendwas, ist man schon wieder da und will testen, okay, kann es denn jetzt auch schon Transfer denken? Was ist, wenn ich jetzt hier eine Platzhalteraufgabe mache und die Kinder sind raus? Und ich finde, was man den Eltern dann sagen kann, lasst euch nicht erschrecken von diesen Aufgaben. Die Kinder müssen nicht alles können. Das geht ja irgendwann auch vorbei. Sondern wenn dein Kind addieren kann, wenn dein Kind subtrahieren kann, wenn dein Kind mal nehmen kann und dein Kind kann auch geteilt Aufgaben rechnen, sage ich jetzt mal so. Es hat ein bisschen Ahnung von Geometrie und es kann einkaufen und weiß, was es zurückbekommt. Also diese Alltagsdinge. Darauf, konzentriert euch darauf. Denn wenn die hinterherhecheln und versuchen, von Leistungsnachweis zu Leistungsnachweis, dann mit Kindern, die sowieso schon Mühe haben, die Königsaufgaben, also diese, ne, hier, Sachrechnen, Kombinatorik, dann lässt man das besser weg und konzentriert sich auf das, was auch nach hinten raus Sinn macht und was ich immer brauche. Das kann man den Eltern vielleicht nur sagen.
Ja, es ist eine Herausforderung für die Eltern, weil natürlich einst gechanged werden muss, nämlich den Blick aufs Kind. Du hattest vorhin die Defizitorientierung angesprochen, die ich jetzt auch nochmal mit reinnehmen will. Wenn ich natürlich als Eltern so einen Blick, so eine Brille aufsetze, weil die Schule mir die Brille gibt, setz sie mal auf, schau mal, was dein Kind alles nicht kann, so ungefähr, ne? Dann bin ich genau in diesem Fahrwasser, ne, dass ich da auch denke, es muss jetzt auch diese kombinatorischen Aufgaben lösen und das und das und das. Ne? Und wenn mein Kind es nicht kann, das dann eher als, oh, da ist ein Defizit, sehe, als weil die Eltern das ja auch nicht wissen. Sich immer wieder zu reduzieren, darauf zu sagen, okay, was soll mein Kind können? Wofür ist Grundschule da, so wie du es gesagt hast? Ne? Und wenn es auf Grundniveau durchläuft, sich in der Mitte ansiedelt und dafür sein Potenzial im Klavier ausbaut, im künstlerischen Bereich, in Sprachlernen, was weiß ich, ja, das muss doch nicht jedes Kind in Mathe so sein, dass man später Mathe studieren will oder so, ne? Also von daher, das sehe ich als große Gefahr einfach. Und ich möchte den Eltern hier, die jetzt zuhören, auch gerne nochmal zurufen, nehmt diese Brille ab. Die ist nicht gut, weder für dich noch fürs Kind, weil es geht gar nicht um Defizite, sondern es geht darum, das Potenzial des Kindes zu wecken und ihm Lernmöglichkeiten zu geben, um die Grundlagen, die es braucht, um im Leben klarzukommen. Deutsche Mathe sind ja immer noch Kulturtechniken, sage ich mal, ne? Quasi sich anzueignen. Ne? Wie kommuniziere ich per Brief? Wie
Ja, darum
kann
geht's, genau.
ich Geschichten erfinden und schreiben? Wie kann ich mich mit dem Leben beschäftigen? Und vor allem, wie kann ich einkaufen gehen, Geld zurück und so weiter? Das alles ist Mathe in der Grundschule, finde ich. Und da wird viel zu viel Abstraktion reingegeben, Transferaufgaben. Ich glaube, das kam mit dieser großen Herausforderung als es nicht mehr Rechnen hieß, sondern irgendwann dann Mathematik. Ne, so nach dem Motto, es gibt so viele schlaue Kinder, die müssen wir unbedingt an höhere Mathematik schon in der Grundschule heranführen. Das hat dazu geführt, dass es so ausgeufert ist. Ist meine Idee davon.
Dazu, genau, würde mir jetzt auch noch einfallen. Es ist schön, was wir in Grundschule machen. Und ja, wie gesagt, für Kinder, die da einfach nachlechzen und das gut gebrauchen können, sollten wir auch etwas bereithalten. Aber im Prinzip geht es darum, sie sollen schreiben, lesen und rechnen können. Das ist das, was zählt. Das ist das, was sie brauchen. Und was ich noch zum Thema Noten sagen wollte, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz gut reinpasst, aber ich finde das auch nochmal einen guten Tipp oder möglicherweise könnte das unseren Hörerinnen und Hörern auch helfen. Also diese Noten, es geht nämlich auch nicht um die Noten. Das hat sich ein Stück weit verselbstständigt. Das heißt, wir Lehrkräfte generieren Arbeitsblätter, suchen uns Themen raus, weil wir eine Note generieren, also weil wir eine Note haben müssen. Wir brauchen Noten. Die Noten haben sich verselbstständigt. Wenn man diese Noten, die würden dann für mich Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, oh, da hat die Carla eine 5. Ja, okay, da muss ich ja was machen. Da muss jetzt was passieren. Lieber Förderlehrer, für liebe Förderlehrerin, hier ist was nicht verstanden. Dann würde das für mich Sinn machen. Aber einfach nur, um zu sagen, okay, und hier alle im Vergleich, da sind die Einser, die Zweier, die auch noch leider 4, 5. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir ziehen gar keine Schlüsse aus diesen Noten. Wenn das wenigstens noch wäre, könnte ich es noch verstehen. Aber das ist nicht der Fall. Und deswegen zum Thema Noten. Ich glaube, es wäre richtig, richtig gut für Eltern, deren Kinder da Schwierigkeiten haben, denen zu sagen, weil man möchte die Kinder auch nicht in einen Konflikt bringen. Die sollen mit ihrer Lehrkraft natürlich auch in einer guten Beziehung bleiben. Und es sind auch nicht die Lehrkräfte, sie stecken in diesem System drin. Ja, es sind in den meisten Fällen nicht die Lehrkräfte, sondern es ist das System. Also finde ich, was möglicherweise etwas mehr aufgebrochen werden müsste. Und dann kann man sagen, okay, Schule funktioniert so. In Schule geht es ein bisschen mit der Gießkanne zu. Schule ist ein Dampfer, ein großer, schwerer Dampfer, der fährt immer schön in eine Richtung. Und ja, es müssen diese Leistungsnachweise geschrieben werden und auch du bist dabei. Und möglicherweise wird das hier nicht ganz so brillant werden, aber weißt du was? Das hat mit dir gar nichts zu tun. Das heißt nur, das und das und das, diese Aufgabe hast du vielleicht nicht verstanden. Und wir gucken uns das zu Hause ganz genau an und gucken, wo müssen wir noch dran? Was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Aber dass man diese Wertigkeit der Noten und umgekehrt aber auch, dass die Eltern, deren Kinder gute Noten schreiben, ja, also ich feiere das auch dann nicht so extrem. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass der individuelle Lernfortschritt, der muss gefeiert werden, ja. Und wenn Kinder was erreicht haben und auf einmal was verstanden haben, dann ist das ein Grund zum Feiern und nicht, wenn ich zu einem Zeitpunkt X über alle eine Gießkanne ausschütte und sage, so bitte jetzt macht mal. Und
Ja,
dann
gut, wie
verteile
gesagt,
ich da,
Noten,
ja.
variabel, valide sind sie alle nicht. Wir wissen das ja schon
Ja,
seit
das wissen wir.
die
Ja,
Lehrer
aber wir
sich auch noch
ändern
eingesetzt.
nichts.
Ich persönlich glaube, dass man auch als Eltern hier seine Einstellung über na, also fragen muss, also sich selber fragen muss, was für eine Einstellung ich zu den Noten habe, was für eigene Erfahrungen ich gemacht habe. Wir haben ja alle, die Eltern sind alle geprägt durch Schule. Das ist
Wir
automatisch
kennen es nicht anders. Sie kennen es nicht
anders.
anders.
Und letztendlich geht es immer um den Vergleich, also Vergleich
Richtig.
mit anderen. Und ne, ich sage immer, ein Kind mit, auf was ist wichtig, sage ich mal. Ne? Also wichtig ist doch, dass das Kind ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und wenn es jetzt mal, sage ich mal, eine 5 hätte, in der, auch sagen zu können, okay, ich möchte genau wissen, was genau habe ich denn da jetzt nicht verstanden und wie kann ich jetzt diesen Schritt machen, damit ich das auch kann. Also da gehe ich in deine Richtung. Aber es braucht ein Selbstbewusstsein des Kindes, das tatsächlich so zu sehen und auszuhalten. Das haben die Grundschulkinder ja auch noch gar nicht. Ne? Also
Nein.
letztendlich geht es darum, dann auch wieder in der Beratung bei meinen Eltern mit Würfelhaus, geht es auch immer wieder darum, die Resilienz des Kindes zu stärken. Ne, weil es wird immer im Leben Situationen geben, denen man sich ausgeliefert fühlt oder wo man nichts dagegen machen kann. Ich kann nichts dagegen machen, dass die Lehrkraft mir eine 5 gibt, ja, wenn sie dann so drauf ist, wie du das sagst. Ne? Da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Ich könnte nur die Lehrkraft bitten, zeig mir doch bitte, was muss ich jetzt noch lernen. Das machen die aber nicht. Ne? Also das heißt, ich darf auch lernen oder ich berate die Eltern dann auch immer wieder darin, zu sagen, schau mal, dass du deinem Kind auch eine Resilienz an die Hand gibst, dass du mit ihm Resilienz trainierst. Was heißt das jetzt in der Praxis? Ne, dass man auch mal schaut, wo sind deine Potenziale?
Ja.
Was machst du gerne? Wo ist deine Freude? Ne, was brauchst du denn, wenn du traurig bist, damit du vielleicht deine Traurigkeit wieder ablegen kannst, damit sich die ändert? Die darf da sein, ja, also erstmal Gefühle wieder spüren. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man wieder sich mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigt. Und dann, da hast du recht, oft hat es gar nichts mit dem Kind zu tun. Ja, weil in der Nachbarschule, im nächsten Ort, würde das gleiche Kind vielleicht bei der anderen Lehrerin mit einer anderen Klassenarbeit vielleicht eine 2 schreiben. Ne?
Und vor allen Dingen im anderen Vergleich. Also ich denke, das ist ja auch so interessant. Es gibt doch diesen Spruch, wenn du dich unglücklich machen möchtest, dann vergleiche dich.
Ja.
Und wir fangen in Schule an, genau das den Kindern anzutrainieren, dass sie sich vergleichen. Und ja, das ermutigt auch, das spornt auch manchmal an. Das ist nicht immer verkehrt. Nur wenn mir wirklich die Möglichkeiten fehlen, wenn ich das Handwerkszeug nicht habe, weil ich es nicht bekommen habe oder weil aus welchen Gründen auch immer, ich habe da quasi ein Defizit und was mir keiner irgendwie hilft aufzuholen, dann kann ich so schlecht in diesen Vergleich reingehen. Ja, ich kann ihn nicht bestehen. Und dass die Eltern tatsächlich dann auch sagen, ja, okay, diese Noten gibt es. Sie sind eigentlich dafür gemacht, dass man sieht, okay, was kannst du nicht und was schlussfolgern wir daraus? Aber sie haben nichts mit dir selber zu tun.
Aber du
Du musst
siehst
gucken,
ja
dass du
selber.
ein guter Kerl bist und eine gute Type. Ja, darauf kommt es an.
Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, Katja, weil ich glaube, wenn man von außen jemandem sagt, das ist gar nicht wichtig, weil das sagen Eltern ganz oft im Gespräch, habe ich jetzt in unseren Elternmeetings, ne, mir ist gar nicht so wichtig, dass mein Kind hier da eine gute Note schreibt, ja. Und das sage ich ja meinem Kind, das ist nicht wichtig, was du schreibst. Ich glaube nicht, dass das beim Kind wirklich ankommt, weil also deswegen, ich habe da einen anderen Ansatz. Ich denke, wenn mir von außen jemand sagen würde, du musst doch jetzt nicht weinen, das ist gar nicht so schlimm, ne, wenn du jetzt da eine 5 geschrieben hast oder so. Ich würde mich
Nein,
so
das meinte ich
eher
auch nicht.
veräppelt fühlen. Nein, weil ich nicht unbedingt, weil du das so gesagt hast, sondern weil ich das bei vielen Eltern mitkriege. Also da das auch zu relativieren und den Vergleich rauszunehmen, ja, das finde ich richtig. Ich finde auch da, ja, ist Schule einfach gefragt und auch die Eltern, die vergleichen ja auch. Ne? Steckst ja da drin, dein Baby krabbelt, das andere krabbelt noch nicht. Ja, ha, mein Baby krabbelt schon, weißt du, da fängst du schon an. Also dieser Vergleich startet ja schon ganz früh. Aber sich da rauszunehmen und da andere Impulse zu setzen, nämlich wirklich zu fragen, wie geht es dir denn damit? Wie geht es dir denn jetzt mit dieser 5? Was genau, welche Gedanken hast du dazu? Ne? Was macht es mit dir? Ne? Was fühlst du und wo fühlst du es? Das ist eine sehr wertvolle Arbeit, weil dann das Kind sich mit sich beschäftigt. Ja? Die Mutter kann das Gefühl des Kindes nicht wegnehmen. Das ist sein Gefühl und es darf auch bei ihm bleiben, es darf auch da sein. Die Frage ist, wie gehst du mit dem Gefühl um und was schlussfolgerst du daraus? Ne? Da bin ich dann wieder bei dir. Also das ist eine sehr spannende Geschichte mit den Noten. Wenn wir jetzt mal davon weggehen und mal betrachten, so nochmal diese Geschichte betrachten der Differenzierung, die wir vorhin angesprochen haben. Ne? Was können Eltern machen? Also, die haben jetzt von uns gehört, Differenzierung ist wichtig, die Kinder werden nicht differenziert, alles wird auch über einen Kamm geschert, ne? Die Themen sind aufeinander gebaut, für jeden die gleichen und so weiter. Du kommst ja als Eltern ganz schlecht aus dieser Nummer raus, ne? Weil da gibt es die Lehrwerke, die müssen dann ausgefüllt werden, die Arbeitsblätter, die werden mitgegeben und so weiter. Jetzt gerade wieder in den Ferien, ich bin mir sicher, da gibt es Eltern, die kriegen einen Stapel Arbeitsblätter mit nach Hause und die sollen jetzt mal aber ganz schnell quasi nachgeholt werden oder ausgefüllt werden, bringen ja überhaupt gar nichts, ne? Hier gilt es einfach, die Eltern wieder zu beruhigen, runterzuholen. Aber was ist da dein Vorschlag? Was rätst du den Eltern? Ich meine, du bist ja viel in Kooperation. Nein, du redest viel mit Eltern, die in Kooperation mit der Schule versuchen, Würfelhaus da irgendwie verständlich zu machen oder ne, den Lehrkräften zu sagen, wir arbeiten jetzt gerade anders, ne, wir kommen aber bald wieder dahin, wo das Kind sein muss. Was ist so deine, ja, deine Erfahrung, aber auch dein, das, was du den Eltern dann rätst.
Ja, also wie gesagt, das sind ja jetzt auch wieder dann verschiedene Situationen. Also nehmen wir jetzt mal an, die Eltern kommen zu uns und bekommen das Material, um mit den
Meinst
Kindern
du zu uns
tatsächlich
mit Würfel aus?
mit Würfelhaus, kommen zu uns mit Würfelhaus, dann könnte man sagen, geh bitte in ein Gespräch mit Schule und hör doch mal nach, ob du eventuell eine Zeit lang dich darauf konzentrieren darfst, die Rückstände, die das Kind ja natürlich oft hat, mit einer anderen Methode aufzuholen. Das kann man
Was ja schon, wenn ich so die
ja.
Schule betrachte, ob ich darf, ne, das war ja schon wirklich, also
Ja,
echt lächerlich.
aber du,
Aber ja, ich weiß, es ist so
ja,
eine Praxis.
du und ich wissen, was wir in den Elternberatungen so hören. So, wenn ich natürlich jetzt, ich habe jetzt ein Kind und das geht jetzt in die Ferien und das hat jetzt möglicherweise so gerade eben auch, das sprichst du ja an und das sind ja unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht unbedingt im Würfelhaus drin stecken, sondern die gehen vielleicht jetzt in die Ferien
Unterschiedlich.
und dann gibt es diesen Stapel nachzuarbeiten.
Ne?
Dann wird das ja oft, also wie gesagt, das Problem wird dann nach Hause verlagert. So, Kind hat das nicht geschafft.
Genau.
Ja, bitte, jetzt
Hol mal
hier,
nach,
ne?
mach mal was.
Hol mal nach. Ja, was macht man dann? Vielleicht muss man dann auch da wirklich immer diese, wir beide hier mit unseren Brillen, also so eine Brille aufsetzen und sagen, okay, was von dem, was ich denn jetzt hier bekommen habe, macht Sinn? Also ich sage meinen Eltern auch, es macht schon Sinn, in diesen 6 Wochen vielleicht mal Kopfrechnen zu üben. Es kann auch gerne gelesen werden. Das Einmaleins, was wir jetzt gerade Ende Klasse 2 über Malnehmen verstehen und die Strategien eingeübt, trainiert haben, das darf auch gerne weiter ein bisschen automatisiert werden, weil es gibt Sachen, die können wir als Lehrkräfte auch nicht leisten. Wir können nicht jeden Tag mit jedem Kind üben. Also es ist nicht so, als könnte Schule nicht auch zu Hause mal anklopfen und sagen, bitte, das wäre schön, ihr würdet das mit euren Kindern mal angehen. Rechtschreiben. Wir haben 100 kleine Wörter jetzt geübt. Man kann mit Kindern, die wirklich Schwierigkeiten haben, dann auch mal vielleicht so etwas üben. Ja, dass zumindest diese 100 kleinen Wörter, die überall immer zu lesen und zu schreiben sind, dass die mal sitzen. Das finde ich jetzt, das macht dann Sinn. Aber wenn dein Kind, dass die Grundlagen nicht hat, jetzt noch Knobelaufgaben, bleiben wir mal wieder dabei, schwierige Sachaufgaben und Sonstiges mit nach Hause
Geht's ja.
bekommt, macht das Sinn?
Na, oft geht es ja darum, dass die dann sagen, das können sie noch nicht, zum Beispiel Zehnerübergänge wird geübt. Und durch das viele Üben wird erwartet, irgendwann kann das
Ja.
Kind rechnen. Und das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Die Kinder sind frustriert, die wollen nicht mehr, die verstehen es halt auch gar
Ja,
nicht. Also
aber das
Übung,
kannst du nicht nach Hause auslagern.
nein,
Also
das kannst du
wenn du
nicht.
als Lehrkraft, wenn du es nicht geschafft hast, also dafür im Grunde genommen muss man ja sagen, bekommen wir unser Geld. Das ist unser ureigener Job, dass wir den Kindern diese Themen so beibringen, dass sie sie verstanden haben, das Üben. Da, das ist klar, da sind wir beide einer Meinung. Es ist nicht so, dass Schule alles auffangen kann. Wir sind gemeinsam mit den Eltern, ja, sind wir verpflichtet, das Kind weiterzubringen, gemeinsam. So,
Genau.
und jeder hat da ihren Part. Aber
Dennoch,
wenn etwas nicht verstanden ist, kann ich es nicht üben.
und dennoch würde ich jetzt dann sagen, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel alles wegschmeißen, was das Kind, was nicht dem Lernstand des Kindes entspricht,
Absolut.
würde da überhaupt nichts üben davon. Na, da braucht natürlich, müssen die Eltern ein bisschen genau gucken, ne, was, also nicht der Idee verhängen, anhängen zu sagen, naja, es kann die Zehnerübergänge nicht, hat die Lehrerin gesagt, jetzt üben wir das mal, sondern was braucht denn das Kind, um die Zehnerübergänge zu verstehen? Also was muss drunter
Ja.
liegen, das kann ich üben und wie kann ich, auf welchem Weg kann ich ihm denn den Zehnerübergang wirklich verständlich machen? Da kommt jetzt wieder Würfel aus dem Spiel, weil wir da jetzt einfach damit arbeiten können und jedes Kind kann es darüber verstehen und nach.
Gut, da haben wir eine Antwort drauf, Christine. Aber wenn du tatsächlich, sage ich jetzt mal, an ein Lehrwerk gebunden bist und alle Lehrwerke, die wir so kennen, haben mehr oder weniger die gleiche Anschauung, dann haben die Lehrerinnen oftmals, und ich hätte es auch nicht, hätte ich das Würfelhaus nicht vor diesen 13 Jahren mal kennengelernt, haben sie keine Idee, glaube ich jetzt, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber sie haben keine Idee,
Was
wie
hat er?
es denn
Weißt du,
an
dann,
dieses Kind rangeht.
ja, aber dann trotzdem würde ich sagen, pass auf, hör auf, das Zeug zu üben, weil
Ja.
dein Kind wird am Ende der Ferien genervt sein,
Ja.
weil es hat Dinge geübt, die es, ja, vielleicht hat es ein bisschen was weiter verstanden, aber es ist so, als so frustriert, es übt so viel und am Ende, wenn die Schule wieder anfängt, reicht es ja doch nicht. Also würde ich sagen, schmeiß alles weg, tu alles weg, was dein Kind, was den Lernstand deines Kindes nicht entspricht, hol dir entsprechende Hilfe. Also wir bieten ja Hilfe an, auch vom Würfelhaus. Aber da würde ich definitiv sagen, du musst einen anderen Weg gehen, einen Weg, der
Ja.
individuell auf dein Kind abgestimmt ist. Und die Schule, leider Gottes, muss ich sagen, verlass dich auf dich selber, übernehme das selber, dass du deinem Kind hilfst und warte nicht drauf und erwarte nicht, dass die Schule das Problem löst. Das können die Schulen in der Regel nicht leisten oder sie wollen es nicht. Das ist natürlich auch, gibt es natürlich auch, aber die meisten können es einfach nicht, weder fachlich. Ne, wenn sie eine Lösung hätten, würden sie es wahrscheinlich anbieten, aber auch zeitlich nicht und von der ganzen Ressource her.
Ja.
Okay, Katja, sehr spannendes Gespräch. Was würdest du jetzt noch, was bleibt jetzt noch übrig so, wo du sagst, da könnten die Eltern jetzt noch profitieren von diesem Tipp oder dieser Herangehensweise, wenn wir jetzt das große Thema Schule nochmal so beleuchten und sagen, zum Schluss dieses Podcasts, was könnte da noch für die Eltern wichtig sein?
Ja, also wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass man eine gute Beziehung, also dass man immer darauf Wert legt, eine gute Beziehung zu der Lehrkraft zu haben. Das heißt, wenn ich sehe, da sind Schwierigkeiten, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich gehe hin, immer das persönliche Gespräch suchen, besser nicht in einer E-Mail oder irgendwie in einer WhatsApp oder so, sondern das persönliche Gespräch suchen, ganz offen und ehrlich kommunizieren, was mich gerade bewegt, wo ich mir Sorgen mache. Die Lehrkraft mit ins Boot nehmen und wirklich auch fragen. Also Fragen ist immer gut. Ich habe das Gefühl, mein Kind kommt mit dem und dem Thema, nehmen wir den Zehnerübergang, hat das immer noch nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, mein Kind hat kein Mengenverständnis. Was können Sie mir empfehlen? Wie denken Sie, könnten wir das Kind jetzt hier rauskriegen? Was gibt es für Möglichkeiten? Also Fragen stellen. Und auch dieses Thema. Die Lehrkraft mit ins Boot nehmen. Also immer signalisieren, wir gemeinsam, ich möchte mit Ihnen gemeinsam das Beste für mein Kind. Gegen eine Lehrkraft wird man niemals irgendwas erreichen. Ja, und von daher, wenn man, glaube ich, freundlich und offen auf die Lehrkräfte zugeht, dann hat das den allergrößten Erfolg. Und dann kann man, wenn die Lehrkraft möglicherweise dann sagt, naja, ich habe auch keine, ja, wo könnten wir uns denn Hilfe holen? Haben Sie vielleicht eine Idee? Könnten Sie sich mal da erkundigen? Was haben Sie denn für Möglichkeiten? Was könnten wir tun? Wenn das jetzt gerade so schwierig ist, könnten wir vielleicht kurzfristig die Noten aussetzen? Wie können wir gemeinsam das Kind weiterbringen, ohne dass es hier Schaden nimmt? Kinder nehmen zum Teil wirklich auch Schaden. Das muss man einfach auch so sehen. Und ich als Mutter habe das zum Teil auch nicht erkannt. Und ich habe da große Fehler gemacht, auch später in den weiterführenden Schulen habe ich meine Kinder zum Teil wirklich im Stich gelassen. Und das darf man auch wiederum nicht. Immer erst der Versuch, also sich vors Kind stellen, das Anliegen an die Lehrkraft herantragen, sollte dann aber gemauert und geblockt werden. Dann muss man überlegen, okay, wie gehe ich jetzt weiter?
Ja, und ich
Weil.
da noch vielleicht hinzufügen, weil wir begleiten ja viele Eltern mit dem Würfelhaus und haben eine
Ja.
sehr gute Kooperation mit den Schulen, die nicht immer notwendig ist, aber wir haben da viele Lehrkräfte, die da auch ganz offen sind dafür und auch froh sind darüber, dass die Eltern tatsächlich selbst initiativ werden und dem Kind helfen, weil sie selber keine gute Lösung haben, da auch wirklich ins Vertrauen zu gehen und auf keinen Fall das Ganze als fachliches Debakel zu sehen. Also ich, Würfelhaus ist fachlich besser als das, was du als Lehrerin bringst. Ja, das kann vielleicht sein. Aber wenn da die Fachlichkeit in Frage gestellt wird, hat man eben auch keine Chance. Das sind ja auch immer, sage ich mal, Menschen, die wollen ja
Ja.
nicht ihre eigene Expertise in Frage gestellt sehen. Von daher, wenn man dann sagt, ich hätte da was, oder ich habe sogar schon Lehrkräfte gehabt, ganz viele, die den Eltern empfohlen haben, mit Würfelhaus anzufangen zu starten. Weil natürlich, die haben vielleicht schon selber was gehört oder gute Erfahrungen gemacht, ne, oder sagen einfach, gehen Sie doch mal dahin und erkunden Sie sich. Ich hatte sogar schon, das muss ich auch mal sagen, eine Lehrkraft, die kennst du auch, die hat ein Kind in die Klasse bekommen, was mit Würfelhaus gearbeitet hat, was von uns begleitet wurde, und die hat dann die Ausbildung bei uns gemacht. Also es gibt,
Genau.
das will ich jetzt sagen, es gibt sehr viele offene Lehrkräfte, die selber auch überhaupt kein Problem damit haben, wenn man einen anderen Weg erstmal sucht. Am Ende geht es ja eh wieder darum, das Kind dahin zu bringen, wo es Schule haben will, ne? Also rechnen ist am Ende rechnen, ob ich mit Würfelhaus rechne oder mit dem, was die Schule macht, aber es muss rechnen rauskommen. Von daher nochmal von meiner Seite zum Schluss jetzt ja, den Mut zu haben, einfach zu sagen, ich probiere das mal, ich sage das mal ganz freundlich und ohne Hintergedanken, ja, ob Sie das unterstützen könnten, ja. Vorsichtig, das will ich auch noch sagen, wäre ich bei der Geschichte. Ich frage mal, ob Sie es gut finden, weil da hatte ich auch schon Eltern, die mir gesagt haben, die Lehrerin hat gesagt, boah, das taugt nichts, hat da überhaupt keine Erfahrungen damit gemacht, ne, sondern einfach sagen, ja, warum? Wir machen doch auch was, ne, wir bemühen uns und so weiter. Also da muss man auch aufpassen, dass man da nicht in irgendeine, ja, fachliche Konkurrenz tritt. Das habe ich ja eben schon gesagt.
Ja, und da möchte ich ganz kurz noch anschließen, Christine, weil anders als du, die du ja die Mutter des Würfelhauses bist, habe ich ja, auch wenn ich jetzt bei dir im Team bin, erst seit einem Jahr, aber dennoch, klar, arbeite ich ja seit 2012 mit dem Würfelhaus. Und ich kann natürlich diesen Tipp jetzt einfach mal geben, als Lehrkraft, die ich so viele Jahre damit gearbeitet habe. Und du weißt, du hast die E-Mails wahrscheinlich noch auf deinem Rechner, die ich dir geschrieben habe. Liebe Christine, vielen Dank. Und ich habe wieder ein Kind zum Rechnen gebracht. Und es hat doch so gedauert. Und es war doch so schwierig. Also, natürlich kann ich noch viel besser den Eltern sagen, bei Rechenproblemen gibt es eine Antwort. Und das ist das Würfelhaus. Ich kann es einfach nur so sagen. Das mag jetzt hier plump daherkommen, aber ich habe es mit Leidenschaft gemacht und meine Kollegin auch, wir beide. Und wir haben seitdem, und auch das sage ich jetzt einfach hier so, und es ist nicht gelogen, wir haben kein Kind verloren, weil wir die Möglichkeiten hatten, mit dem Material und der differenzierten Herangehensweise die Kinder alle. Es sind keine Nobelpreisträger und Trägerinnen geworden. Das ist nicht das. Aber sie können alle, sie konnten alle rechnen. Deswegen, das muss gesagt werden. Und ich bin deswegen so glühender Fan.
Danke dir, aber dann schließe ich mal mit einer Sache, die mir eine Mama, eine Geschichte, die mir eine Mama im Elternmeeting erzählt hat. Wir treffen uns ja immer mit den Eltern, das kennst du ja. Und dann hat eine Mutter gesagt, ich habe mit Würfelhaus angefangen zu üben Und das erste Mal hat nach dem Matheüben ein Kind mich umarmt und hat sich bei mir bedankt. Die war völlig von den Socken, weil sie gesagt hat, das erste Mal, wo das Kind sich bedankt dafür, dass die Mama übt mit ihm. Ja. Und das zeigt aber auch, dass die Kinder brauchen jemanden, der sie da rausnimmt. Die wollen lernen, die wollen was können. Ne? Die haben einen Ehrgeiz auch. Und da sie richtig abzuholen, genau zu schauen, wo stehst du, was brauchst du. Das ist eigentlich unser Job als Lehrkraft. Dafür brennen wir. Und deswegen bin ich auch so zugange mit Würfel aus. Ich danke dir sehr, Katja, für dieses anregende Gespräch und ja, bis demnächst mal wieder.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Christine.